Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Einige brauchen ein bisschen Sicherheit, was jetzt passiert anscheinend. Die Predigt hat drei Teile. Wer das mag, ist heute nicht enttäuscht. Und im ersten Teil geht es um sichtbare und unsichtbare Kämpfe. Und im zweiten Teil, in dem Leo sprechen wird, geht es um die Waffenrüstung Gottes, um zwei Teile dieser Rüstung. Und im dritten Teil geht es um den Gebetskampf. Wir sind Zuschauer von Kämpfen und manche Kämpfe sind unterhaltsam. Ich erinnere mich an ein Jugendfestival, bei dem wir uns getraut haben, Schlammcatchen zu machen. Das ist eine sehr schmutzige, aber sehr spaßige Angelegenheit. Aber es gibt auch bittere Kämpfe, bei denen mit Dreck geworfen wird, der eben dann nicht so einfach abwischbar ist hinterher. Wir sind Zuschauer von Kämpfen, auch von globalen Verteilungskämpfen, Handelskriege mit gegenseitigen Zöllen, tödliche Attentate von Terroristen, gezielte Tötungen mit Drohnen. Und in der letzten Woche wurden uns Bilder von Straßenkämpfen gezeigt, wenn wir ferngesehen haben. In aller Öffentlichkeit haben Deutsche den Hitlergruß gezeigt. Und Menschen wurden allein wegen ihrer Hautfarbe verfolgt. Und später haben rechte und linke Gewalttäter Steine aufeinander geworfen. In Chemnitz. Wir sind Zuschauer auch von dunklen Kämpfen. Und wir erleben selbst Kämpfe. Etwas näher dran kennen einige von uns Kämpfe, eben nicht nur aus der Ferne, sondern hautnah. Vielleicht in der Verwandtschaft um das Erbe. Mit dem Ehepartner um die Scheidung oder um das Sorgerecht der Kinder. Als Eltern mit den Lehrern um bessere Noten für die eigenen Kinder. Mit dem Chef nach der Kündigung um eine gerechte Abfindung. Sind diese Kämpfe sinnvoll? Lohnt sich der Einsatz von Zeit und Geld und Energie und Kraft? Und mancher ist von uns in solchen Kämpfen vielleicht verwundet und verletzt und kommt auch hierher verwundet und müde vom Kämpfen. Tatsächlich werden wir uns in diesem Monat in einigen unserer Predigten mit dem Kämpfen beschäftigen. Am nächsten Sonntag schauen wir besonders auf Martin Luther King Jr., der für den Kampf gegen die Diskriminierung von Schwarzen in Nordamerika und überhaupt auf dieser Welt mit seinem Leben bezahlt hat, mit 39 Jahren erschaffen wurde, als Freiheitskämpfer im gewaltlosen Widerstand. Im Radiogottesdienst am 30.09. werden wir uns dem Thema widmen, stark sein können und schwach sein dürfen. Und wir wollen in den Fokus rücken, dass wir schon den Kampf verloren haben, wenn wir meinen, wir hätten immer alles im Griff. Sondern wenn wir uns ehrlich eingestehen, dass wir an unsere Grenzen kommen und wie Gott gerade in der Schwachheit mächtig sein kann. Immer stark sein zu müssen, das ist eher Krampf als Kampf. Der Glaube an Jesus ist ein Kampf des Glaubens. Denn es gibt Mächte und es gibt Gewalten, die unser Vertrauen auf Jesus erschüttern wollen. Die unseren Glauben immer schwächer werden machen wollen. Die uns ermüden wollen in unserem Glauben, die uns verwunden wollen, sodass unser Glaube völlig kraftlos wird und bedeutungslos für unseren Alltag. Wir haben in dieser Lesung aus Epheser 1 gehört, wie herrlich es ist, dass Jesus einen unermesslichen Sieg errungen hat, dass er mit seinem vergossenen Blut für alle Menschen seine Liebe gezeigt hat. Und dass er die ganze Welt erlöst hat und uns ganz persönlich in unseren Kämpfen und in unserer Gefangenschaft befreien will. Jesus hat den Sieg errungen über Tod und Teufel und alle Mächte. Und Jesus wirkt seit seiner Auferstehung mit übergroßer Macht und Kraft mitten unter uns. Deshalb, Christen sind nicht stolze Krieger. Wir sind Angefochtene und Abhängige, die aber dem größten Krieger aller Zeiten folgen dürfen. Und so lasst uns jetzt lesen, Epheser 6, Abvers 10 bis 13. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Vielleicht wirken diese Worte, auch wenn du sie schon gehört hast, mal fremd auf dich. Militärische Sprache, die machen wir uns eigentlich als Christen nicht so gerne zu eigen. Es gehört nicht zu unserer normalen Rhetorik, so zu sprechen. Und ich persönlich werde sofort misstrauisch, wenn ich lese oder höre, ich werde aufgefordert, zu den Waffen zu greifen. Ich habe den Dienst mit der Waffe verweigert, aber dann wurde ich ausgemustert. Aber nehmen wir die Sprache der Bibel hier ernst. Als Christen stehen wir in einem Kampf. Und Satan hat ein Interesse daran, das Wirken Jesu an uns zu verhindern. Er will seine Liebe, die Liebe Jesu, aufhalten. Satan? Viele Menschen des 21. Jahrhunderts gehen in ihrem Weltbild davon aus, dass sich jeder Einzelne frei entscheiden kann, was er denkt, was er fühlt und wofür er kämpft. Und dieses aufgeklärte Weltbild hat ja große Freiheiten gebracht in der westlichen Welt. Freie Meinungsäußerung, freie Religionsausübung. Wir können öffentlich demonstrieren, ohne Repressionen befürchten zu müssen. Und das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserem freien Land. Und wir dürfen unsere Religion in eigenen Kirchen ausüben und auf die Straße gehen und von Jesus reden und sogar am Arbeitsplatz frei darüber sprechen. Vor wenigen Tagen hat Bernd Millard, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Chemnitz und Leiter von Miteinander in Chemnitz, einen Gebetsaufruf gepostet auf einem sozialen Netzwerk. Ich lese uns diesen Gebetsaufruf vor. Ihr lieben Mitchristen in Chemnitz und weltweit, die Ereignisse der letzten Tage in Chemnitz, sowohl die Tötung eines Mannes am frühen Sonntagmorgen im Stadtzentrum, als auch die entfesselten Reaktionen darauf in Spontan-Demos auf dem Stadtfest und angemeldeten Demos und Gegendemos, lassen es nicht zu, dass wir in einer Zuschauerhaltung bleiben. Ein Freund rief mich heute Morgen an und seine Einschätzung ist, dass die aktuelle Situation, wenn sie jetzt nicht entspannt wird, einen Flächenbrand im ganzen Land auslösen wird. Es ist ein Scheidewegmoment. Im Gebet für die aktuelle Situation unserer Stadt kamen mir die Worte der Bibel aus Epheser 6, 10 bis 20 in den Sinn. Die Situation ist mehr als nur ein Kampf zwischen Menschen und Menschengruppen mit unterschiedlichen Ansichten. Darum braucht es auch mehr als rein menschliche Lösungsversuche. Wie wir in dieser Lage handeln sollen, beschreibt Paulus, und mir fielen besonders folgende Aussagen auf. Wir brauchen die ganze Ausrüstung, nicht nur Teile davon. Wir müssen uns von Wahrheit leiten lassen, statt von Gerüchten, Gefühlen, Schlagzeilen, Ideologien. Wir kommen mit der Botschaft des Friedens, die Frieden bewirkt, statt mit Reden, die Hass befördern. Wir suchen Gebetsunterstützung bei allen Christen, die wir kennen, und bitten sie, dass sie sich mit uns eins machen im Gebet für diese Situation. Aber lest selbst und handelt und betet nach dem, was euch anspricht. Gebet braucht es für alle, die Verantwortung tragen und Entscheidungen zu treffen haben, im Rathaus, bei der Polizei, dass sie Weisheit haben, tiefen Durchblick, Besonnenheit und Mut. Bitte leitet denn den Gebetsaufruf an andere Christen weiter, in euren Gemeinden und Kirchen, in Chemnitz und wo immer ihr im Land oder dieser Welt Kontakte zu Betern habt. Warum? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern Paulus sieht unsichtbare Kräfte am Werk, gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Paulus' Weltbild ist anders. Er blickt auf uns Menschen und sieht, wir sind von geistigen Strömungen beeinflussbar. Wir sind manipulierbar als Menschen. Weltanschauungen können uns ideologisch verblenden. Epheser 6 spricht von teuflischer Hinterlist, von Mächten und Gewalten, von Dunkelheit, von bösen Geistern, die unsichtbaren und zwar bösen Einfluss ausüben. Satan ist Vater der Lüge. Und er wird versuchen, uns anzustiften, die Wahrheit zu vertuschen, Halbwahrheiten zu verbreiten und in eigenen Lebenslügen gefangen zu bleiben, anstatt durch die Wahrheit frei zu werden. Satan ist der Durcheinanderbringer, der Mensch orientierungslos und unmündig macht, sodass sie anderen hinterherlaufen, dumpfe Phrasen wiederholen und ein einfühlsames Gewissen verlieren. Wenn ich mich frage, welche Geister ich am Werk sehe, möchte ich heute zwei nennen. Das eine ist der Geist des Nationalismus. Der schöne Ruf, wir sind das Volk, der drückte vor 1989 die Sehnsucht nach Freiheit aus. Menschen haben das gerufen, weil sie von den freien Wahlen träumten, weil sie von dem Ende der Bespitzelung träumten, weil sie von der Ende der Diktatur der DDR träumten, von der Ende der Spaltung Deutschlands. Und jetzt rufen Menschen auf ganz hässliche Weise, wir sind das Volk, und sie meinen damit, Ausländer raus, du gehörst nicht hierher, weil du eine andere Hautfarbe hast. Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus sind böse Geister unserer Zeit. Und der Vater der Lüge nutzt jede Gelegenheit, dass sich Weiße wieder oder Deutsche überlegen fühlen gegenüber Andersfarbigen, sich im Recht fühlen, sie auszugrenzen und zu bekämpfen. Wie können wir als Christen gegen Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus kämpfen? Nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, nicht gegen Parteien oder Menschengruppen, aber gegen Ideologien, gegen böse Mächte, gegen das, was gesagt und getan wird, die dazu führen, dass Menschen verachtet werden. Und ein anderer Ungeist, ein Geist, der uns benebelt, ganz anderer Art, viel angenehmer, viel schöner anzusehen. Hier ein Zeitungsbild aus dem letzten Advent, Erlösung aus dem Supermarkt. Das ist aus meiner Sicht der Geist des Konsums. In einer Konsumgesellschaft zählt das, was man sich leisten kann. Vieles wird immer selbstverständlicher, obwohl es eigentlich Luxus ist, global gesehen. Und dieser Geist führt zu totaler Unzufriedenheit, nicht zur Zufriedenheit, zu Leere. Trotz guten Rahmenbedingungen und gefüllten Kühlschränken, trotz sicheren Einkommen, führt es dazu, dass man sich benachteiligt fühlt, leer, schlecht. Und in einer Konsumgesellschaft werfen wir weg und kaufen neu und werfen wieder weg und kaufen neu, lassen uns von zielgerichteter Werbung steuern und unsere Paradiese, das sind Shoppingparadiese. Sie ersetzen die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Wie können wir als Christen gegen diesen Geist des Konsums kämpfen und für ein erfülltes Leben? Wir sind diesen Geistern nicht wehrlos ausgeliefert. Gottes Kraft. Allein Gottes Kraft kann uns stark machen, zu widerstehen und Hass mit Liebe zu überwinden und Sehnsucht mit Erfüllung. Und das letzte Wort hat kein Diktator und hat auch keine Werbekampagne, sondern Jesus Christus in uns. Deshalb gibt Gott uns Waffen, um zu bestehen in Momenten des Unheils. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 6, Vers 13, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen und ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Mit welchen Waffen können wir kämpfen? Leo Gablunski, der stellt uns jetzt zwei dieser Waffen vor.
Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Der Epheserbrief orientiert sich hier genau an der Rüstung römischer Soldaten, die im ersten Jahrhundert ja im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus präsent waren. Alle wichtigen Teile der Rüstung werden aufgezählt und mit einem Attribut versehen. Dadurch, dass im römischen Imperium jeder schon mal so einen Soldaten gesehen hat, hat man hier einen der frühesten Merksätze der Geschichte. Für einen Christen zur Zeit Jesu waren das also nicht nur Worte, sondern eine tägliche Anschau. Zunächst wird hier der Gürtel genannt. Der Gürtel mag uns zwar vorkommen wie das unscheinbarste Kleidungsstück, aber das ist er nicht. Der Gürtel hält die ganze Rüstung zusammen, Hemd, Panzer und das Schwert an der Seite. Außerdem schützt so ein breiter Hüftgurt auch die Weichteile. Also für einen Soldaten ist das eine absolute Notwendigkeit. Und dieses zentrale Stück, ohne das man gar nicht loszugehen braucht, ist hier die Wahrheit. Und so wie der Soldat durch seinen Gürtel gefestigt wird, so müssen wir uns durch Gottes Wahrheit festigen lassen. Es gibt viele Stimmen, die sich als Wahrheit ausgeben und uns vorschreiben wollen, wodurch wir Halt und Festigkeit bekommen. Dann heißt es zum Beispiel, du darfst dich nur auf dich selbst verlassen. Dich selbst. Damit ist dann gemeint, verlass dich nur auf das, was du leistest. Oder auf das Wissen, das du dir angeeignet hast. Oder aber auf das Geld, das du verdienst oder gespart hast. Wer das ernsthaft glaubt, der ist auf einen Schwindel hereingefallen. Dich macht nicht aus, was du leistest, was du kannst, was du weißt, wo du herkommst, was du verdienst oder besitzt. Und genauso wenig macht dich aus, wie gut oder schlecht dich andere Leute leiden können. Dich macht allein aus, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Jetzt möchte man vielleicht fragen, na gut, warum ist das jetzt mehr wahr als das, was ich eben alles aufgezählt habe? Ganz einfach, weil Gott das so gesagt hat, weil er es bewiesen hat, als Jesus auf Golgatha starb und 3 Tage später auferstanden ist. Das ist Gottes universelle Wahrheit, das heißt für immer und für jeden gültig. Nicht alles, wo Wahrheit draufsteht, ist auch wirklich wahr, sondern das, was Gott sagt, was er tut, was er als Wahrheit festlegt, das ist wahr. Diese Wahrheit, dass Gott uns liebt, ist der Gürtel, der alles zusammenhält. Wenn ich den nicht anziehe, kann es ganz schnell passieren, dass ich ohne Hose dastehe. Der Gürtel ist Wahrheit und Gottes Wahrheit ist lebenswichtig für uns. Der Brustpanzer hat vor allem einen Zweck. Er schützt den Oberkörper. Das ist erstmal recht einleuchtend, ja? Alles, was irgendwie an meinem Schild und Schwert vorbeikommt, ob es jetzt eine Waffe, ein Schwert, eine Axt oder ein Pfeil ist, es wird von meinem Brustpanzer abgewehrt. Besonders wichtig wird er, wenn etwas kommt, was ich nicht sehe. Ob ich gerade abgelenkt bin oder in eine andere Richtung schaue. Der Panzer schützt die wichtigen Organe. So ein Panzer bestand aus 26 gebogenen Eisenschienen, die sich hier so seitwärts um den Oberkörper, über den Rücken und über die Schultern legen. Und der Brustpanzer, heißt es hier, ist Gerechtigkeit. Woran denke ich, wenn ich von Gottes Gerechtigkeit höre? Woran denken wir? Vielleicht fällt mir bei dem Stichwort das Endgericht Gottes ein. Diese Welt ist so ungerecht. In so vielen Aspekten, in so vielen Bereichen, überall ist Ungerechtigkeit zu sehen. Täglich leiden Unschuldige. Menschen bereichern sich am Unglück anderer. Und niemand scheint etwas dagegen zu tun. Darum ist die Aussicht darauf, dass Gott aufräumt mit der Welt, dass er wieder Gerechtigkeit schafft, auch ein wichtiger Aspekt unserer Hoffnung. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Endlich gibt es Gerechtigkeit. Endlich kommen die Guten zu ihrem Recht und die Bösen werden bestraft. Ja, Gerechtigkeit ist etwas Tolles. Endlich gibt es einen Ausgleich dafür, was anderen angetan wurde, was mir angetan wurde, was ich angetan habe. Ja, Gerechtigkeit ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann mir nicht einbilden, dass ich als hämischer Zuschauer dabei stehe, während alle, die ich nicht leiden kann, über die Anklagebank geführt werden. Das wäre Selbstgerechtigkeit. Wenn ich meine eigene Schuld nicht sehen möchte, wenn ich sie verdränge oder herunterspiele, dann kann ich nicht begreifen, was Gottes Gerechtigkeit eigentlich will. Gerechtigkeit besteht nicht an erster Stelle aus Strafe. Gottes Gerechtigkeit fängt bei mir an. Und zwar, indem sie mich gerecht macht. Wenn die Gerechtigkeit Gottes einfach nur strafen würde, könnten wir sie einfach mit Bestrafung gleichsetzen. Gottes Gerechtigkeit ist aber zuallererst Gnade. Sie besteht darin, dass sich Jesus Christus selbst hingegeben hat, damit wir vor Gott treten können, als durch Gott gerecht Gemachte. Gottes Gerechtigkeit ist zuerst Gnade. Und wo wir Gnade erfahren, da schützt sie uns, wie ein Brustpanzer den Legionär. Wenn wir im Bewusstsein leben, dass wir durch Gottes unglaubliche Gnadentaten gerecht gemacht worden sind, und zwar allein dadurch, dann ermöglicht uns das, die Brust durchzudrücken. Nicht auf eine selbstgerechte Art, sondern durch Gott gerecht. Umgürtet mit Gottes Wahrheit, gepanzert durch die Gerechtigkeit Gottes, so sollen wir Christen in den Kampf ziehen. Paulus zählt hier noch mehr auf. Er spricht von den Sandalen des Evangeliums, vom Glauben als Schild, von der Heilsgewissheit als Helm und dem geistlichen Umgang mit Gottes Wort als Schwert. Aber wir sind uns einig, dass davon ein anderes Mal die Rede sein muss. Heute führt das zu weit. Lasst uns jetzt lieber davon reden, wie wir diese Rüstung sinnvoll einsetzen können, wie wir damit kämpfen können.
Hatte jemand, wenn jemand klatschen wollte, bitte, ist auch eine Waffe. Ja, so ist es. Wir hätten hier gerne noch weiter zugehört, Leo. Ja, ne? Und wir hätten auch noch ein paar Waffen im Köcher. Aber wir haben den Gebetsaufruf aus Chemnitz sicherlich noch im Ohr. Und eine Art zu kämpfen, auch mit diesen Waffen, ist die Kraft Jesu im Gebet. Täglich können wir uns so von Gott ausrüsten lassen. Jesus selbst hat in den Stunden seiner Anfechtung gebetet, um den Willen Gottes tun zu können. Und wir werden im Neuen Testament immer wieder dazu ermutigt. Mein erstes Gebet ist das Gebet, das auch im Epheserbrief steht, in Kapitel 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott für euch gegeben hat und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das Erste, was Gott im Gebet tun möchte, ist, er möchte unsere Augen öffnen, dass wir Hoffnung haben, dass wir die Welt anders sehen als nur düster und dass wir nicht kleinlaut und kraftlos den persönlichen Anfechtungen ausgeliefert sind und dass wir auch nicht nur gelähmt vor dem Fernseher sitzen. Es gibt Hoffnung, Gott schenkt Kraft, Jesus überwindet in uns und durch uns Hassen und Hetzen, Lügen und Lästern, Mutlosigkeit und Nörgelei kann Jesus in uns überwinden. Und um diese Kraft der Hoffnung lasst uns beten. Und so bittet Paulus in Epheser 6, Vers 18, hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle anderen Christen Heiligen zu beten. Gebet ist also keine Anstrengung des Menschen, noch ein Klimmzug, den ich erreichen muss am Reck des Glaubens, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott fängt in uns an zu beten. Er lenkt unsere Gedanken zu anderen Menschen, die unser Gebet brauchen, die unsere Fürbitte brauchen, die unsere Tat brauchen. Der Geist Gottes macht dich wachsamer für andere, sodass du sie auf dem Herzen hast und dann auch auf den Lippen und dann in den Händen das tun kannst. Und Paulus ermutigt, in jeder erdenklichen Weise zu beten. Also mit Liedern und Hymnen, mit Worten und in der Stille. Alleine, mit anderen im Hauskreis, mit vielen im Gottesdienst. Schreibend oder bloggend oder twitternd, öffentlich, im Kämmerlein. Lobend und klagend, dankend und bittend. In jeglicher Weise beten. Und für den Epheserbrief steht fest, die Verbindung mit Gott und das Gebet, die strahlen in unsere Gesellschaft aus. Die bleiben nicht nur bei mir selbst, sondern die werden nichts anderes als auch die Gesellschaft beeinflussen, ja sogar den ganzen Kosmos, bis Jesus wiederkommt. Deshalb unsere Kämpfe und unsere Verantwortung bleibt nie privat. Gott stellt uns in diese Welt, um sie mit göttlicher Wahrnehmung und göttlicher Gerechtigkeit und göttlicher Wahrheit im Frieden zu prägen. Und deshalb schickt uns Jesus nicht in einen aussichtslosen Kampf, sondern hat sein Leben geopfert, um den Sieg über alle finsteren Mächte zu erringen. Und jetzt sind wir es, die mit seiner Kraft beim Beten, beim Reden und beim Handeln seine Herrschaft in dieser Welt größer machen, indem wir die Wahrheit sagen und bezeugen, indem wir für Gerechtigkeit einstehen und selbst gerecht handeln, indem wir Wege des Friedens suchen, indem wir glauben, hoffen, lieben, indem wir in aller Schwachheit aus seiner Kraft leben, indem wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So beginnt die geistliche Waffenrüstung. So beginnt auch die neue Woche. Amen.